Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch öfter. Da muss ich immer ein bisschen gucken, dass es unter Umständen zu Redundanzen kommt, also zu Wiederholungen. Wer von euch war denn in Mannheim auf der anarchistischen Buchmesse? Ah, gut, okay. Also ihr müsst das leider erdulden, dass vielleicht das eine oder andere Bild schon bekannt ist von dem Vortrag. Ich habe ein bisschen verändert und an die aktuelle Situation angepasst. Zu meiner Person, Michael Wilk, bin aus Wiesbaden, Rhein-Main-Gebiet, komme auch aus der anarchistischen Ecke, mache schon ziemlich lange soziale und politische Aktivitäten. Das ist jetzt aber nicht Gegenstand der Auseinandersetzung, nur mal vorweg. Bin gelernter Schmied und Schlosser und habe dann irgendwann Medizin studiert und bin also auch Arzt und Psychotherapeut. Das vorab. Ich bin seit 2014 immer wieder im Gebiet Nordostsyrien und arbeite dort seit 2014 mit dem kurdischen Roten Halbmond zusammen. Das muss man sich so vorstellen wie hier der Rote Kreuz oder Arbeiter-Samariter-Bund, so ungefähr, also eine Hilfsorganisation. Der kurdische Rote Halbmond, Hervasor Akurd heißt das auf Kurdisch, also kurdischer Roter Halbmond, ist eine NGO. Ist eine Organisation, die angefangen hat mit ca. 50 Menschen 2012 im Rahmen des arabischen Frühlings und der Auseinandersetzung in Syrien. Und die ist inzwischen eine Organisation von über 1000 Menschen, die auch bezahlte Arbeit machen. Und dazu kommen wahrscheinlich noch Hunderte von Leuten, die das freiwillig machen und ehrenamtlich. Und der kurdische Rote Halbmond ist inzwischen die zweite Säule des Gesundheitssystems neben der Gesundheitsselbstverwaltung. Aber dann kommen wir gleich dazu, wie das System organisiert ist. Also hier steht jetzt schon mal ein Eingangsbild. Hallo, es wird hier richtig brechend voll jetzt. Also für die Leute, die das jetzt nur hören können, es wird brechend voll.
Gibt es sonst auch noch unten im Flur auch noch Stühle?
Hier vorne sind auch noch zwei frei. Ja. Okay. Gibt eine kleine Triggerwarnung. Es gibt nachher ein paar Bilder, die auch ein bisschen heftiger sind und auch einen kurzen Film, wo also Leute zum Teil ziemlich verletzt sind. Also die schlimmsten Bilder erspare ich euch. Also ich zeige euch jetzt keine toten Kinder oder irgendwas und Leute mit und ohne Kopf. Das machen wir nicht, aber es gibt auf jeden Fall Bilder, die an die Nieren gehen. Also wenn es jemand nicht gut aushält. Gibt es da jemand, der Probleme hat mit Verletzungen oder sonst irgendwie? Gut, dann machen wir da weiter. Es geht um, jetzt in dem Fall, wenn wir über Rojava reden, reden wir natürlich über Nordostsyrien, eine Region in dem Staat Syrien, und wir reden über ein bestimmtes Gesellschaftsmodell. Das heißt, wir reden über eine Entwicklung, das ist ja nicht von heute auf morgen im Handumdrehen gegründet worden, und politische Entwicklungen sind ja nie eine Entscheidung, sondern immer dynamische Prozesse. Also wir reden jetzt von einem Zustand, der in dem Vortrag, den ich halte, werden wir beleuchten den Zeitraum zwischen 2011 und der Gegenwart, also 2025. Aber die Entwicklung Rojavas ist natürlich noch eine längere. Ihr könnt euch vorstellen, wie bei allen, sagen wir mal, revolutionären Auseinandersetzungen oder gesellschaftlich verändernden, emanzipativen Auseinandersetzungen, gibt es auch immer eine vorlaufende Geschichte. Also wenn man jetzt als Beispiel sich unterhalten wollte über die Französische Revolution, dann fängt die natürlich auch nicht im Augenblick der Revolution an oder mit dem Sturm auf die Bastille, sondern hat Vorläufer philosophischer, gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. So, dasselbe war auch in Rojava, und da sind zum Beispiel dann die Bewegungen natürlich an die schon zuvor bestehenden Auseinandersetzungen, zum Beispiel mit der kurdischen Minderheit im Nordosten Syriens, zu suchen, die also schon vor 2011 in der heftigen Auseinandersetzung mit dem an der Macht befindlichen Assad-Regime waren, immer diskreditiert wurden, kriminalisiert wurden, hatten zum Teil keine Pässe, waren also Staatsbürger, Staatsbürgerinnen zweiter Klasse. Aber wie gesagt, eskalieren tat es dann sozusagen in der Auseinandersetzung mit dem arabischen Frühling. Ich weiß nicht, wer sich von euch daran erinnert. 2011 ging durch viele arabische Staaten eine Welle von Widerstand gegen die Machthaber, die sehr häufig in der arabischen Welt autokratisch, patriarchal, sehr häufig noch von aus der Geschichte stammend, der Kolonisation durch europäische Mächte hervorgegangen waren, teilweise durch Revolten gegen die Kolonisation, aber dann ein Eigenleben und eine Eigendynamik meistens im Sinne von autokratischen Diktaturen entfaltet haben. So auch in Syrien war dann irgendwann eine Zeit, wo die Leute revoltiert haben, haben gesagt, wir wollen mehr Beteiligung und nicht nur irgendwie ein autokratische Herrschaftssystem, ausgehend von Damaskus, ausgehend von der Assad-Familie. Damals gab es heftige Aufstände, die wurden blutig niedergeschlagen. Jetzt ist ja relativ viel bekannt geworden über das Herrschaftssystem von der Assad-Familie. Assad-Familie, Baath-System, will ich jetzt nicht so ausführlich beleuchten, war über die Jahrzehnte immer verbündet mit der Sowjetunion, mit Russland später als nachfolgender Staat, wurde ja auch in dieser Auseinandersetzung dann unterstützt von Russland und auch vom Iran. Also das heißt, wir reden von einer gesellschaftlichen, komplexen Situation, die 2011 ihren Ausgang darin nahm, dass die Leute halt, wie gesagt, auf die Straße gingen. Dann wurden diese Aufstände zum Teil blutig niedergeschlagen. Es gab Folter, Mord und Totschlag. Hunderte, Tausende von Leuten wurden verhaftet. Und eine gesellschaftliche Situation entstand, wo man sagen muss, sehr komplex, aber ich versuche es zu erklären. Ihr seht hier ein Bild aus dem Jahre 15. Ja. Da gibt es schon rudimentär das, was später zu Rojava werden sollte. Die zeigt sozusagen, diese Landkarte zeigt die Situation von 2015. Da sieht man zum Beispiel, dass sich das Assad-Regime, also die alten Machthaber, haben sich zurückgezogen auf ihre Kerngebiete. Die liegen hier unten, das ist der Libanon. Hier drüben ist der Irak. Hier ist alles Türkei. Dazu sollte man wissen, dass also dieses angrenzende Gebiet in der Türkei ist ebenfalls von einer kurdischen Bevölkerungsmehrheit bewohnt. Und dann gibt es hier sozusagen in dem Nordosten Syriens gibt es auch eine multiethnische Bevölkerung mit starken kurdischen Anteilen. Und die hat sich damals so umgesetzt, nachdem sich das Assad-Regime auf seine Kerngebiete zurückgezogen hat oder zurückziehen musste, weil die hatten einfach nicht genug Armee, nicht genug Polizei und nicht genug Truppen, um diese Aufstände niederzuschlagen. Haben sie sich also auf ihr Kernland zurückgezogen. Und dann gab es sozusagen oben ein gewisses Machtvakuum im Nordosten. Und das wurde dann in den Gebieten, wo das möglich war, durch entsprechende politische Vorarbeit, die ich vorhin versucht habe, ansatzweise schon mal zu benennen, also Jahre zurückreichende kurdische Selbstorganisierung, häufig angelehnt an der PKK in der Türkei, also System Abu Öcalans, die haben dann sozusagen in diesem Machtvakuum die Gebiete übernommen. Soweit das möglich war, da entstanden drei sogenannte Kantone. Einmal hier der östliche, dann das Gebiet um Kobane und dann das Gebiet um Afrin. Was ihr hier noch seht, ist ein grau-schwarzes Gebiet. Das wird noch eine große Bedeutung haben in dem Vortrag. Das ist Gebiet, was damals dann, nachdem ein Machtvakuum entstand, sofort besetzt wurde vom IS. Und IS zu diesem Zeitpunkt war eine grauenhafte, also ich meine, ihr werdet wahrscheinlich noch IS kennen oder vergegenwärtigen, also ein islamistischer Staat, im Grunde genommen ein ultratotalitärer, man kann sagen faschistoid-religiöser islamistisches Staatsgebilde, machistisch, also mit Männervorherrschaft, mit dem geltenden Recht, andere Menschen versklaven zu können, wenn die zum Beispiel nicht auf Linie waren oder anderen Religionen angehörten, wie zum Beispiel jesidische Menschen, die durften ermordet und versklavt werden nach der Ideologie des IS. Also grauenhafte Zustände, und die herrschten sozusagen in einem großen Teil des damaligen Staatsgebiets. Dann seht ihr hier grüne Anteile. Die grünen Anteile, das ist das Gebiet um Idlib, das hat auch jetzt gegenwärtig eine ziemliche Bedeutung, weil von hier sind jetzt diese Miliztruppen ausgerückt, die sozusagen das Assad-Regime dann zu Fall brachten. In Idlib konzentrierten sich, nachdem die Aufstände an verschiedenen Orten dazu geführt haben, dass es heftige militärische Auseinandersetzungen gab, konzentrierten sich die verbliebenen Reste von sogenannter freier syrischer Armee. Das heißt, im Grunde genommen aufständische Milizeinheiten, die gegen das Assad-Regime revoltiert haben. Und das hört sich irgendwie so ein bisschen nett an. Freie syrische Armee, könnte man glauben, das wäre irgendwas Emanzipatives. Aber auch diese Leute waren im Grunde genommen islamistisch orientierte Milizeinheiten. ja, die sich dann in Idlib festgesetzt haben. Und dieses grüne Gebiet ist insofern von Bedeutung, weil die Türkei im angrenzenden Land da relativ hohen Einfluss hatte von Anfang an und eine enge Zusammenarbeit mit diesen islamistischen, aufständischen, genannt Freie Syrische Armee Truppen hatte. Wir machen mal weiter. Es kommt jetzt schon ein erstes Beispielbild. Ihr werdet eine ganze Reihe von Bildern sehen. Das sind sogenannte Platzhalterbilder, kann man sagen, weil man kann nicht den ganzen Prozess in Bildern jetzt zeigen, dann würden wir morgen und übermorgen noch hier sitzen. Ich nenne ein paar Beispiele, um zu erklären, was passiert ist. Ihr seht hier zum Beispiel das Krankenhaus von Serekanye. Ich mache nochmal zurück, wo ist Serekanye? Serekanye ist hier, da ist Serekanye. Als ich das erste Mal da war, 2014, war das ungefähr die Situation. Man ist hier eingereist, vom Irak kommend, man fliegt in der Regel nach Erbil, die meisten Leute machen das so. Man konnte damals noch über die Türkei einreisen. Wenn ich das heute machen würde, würde ich sofort verhaftet werden. Das sind keine Sprüche. Also ich mache heute Abend überhaupt keine Sprüche. Wenn ich irgendwas erzähle, alles ist wahr. Ich habe keinen Grund, irgendwas zu beschönigen oder zu übertreiben. Alles ist eins zu eins, so wie ich das sage. Also wir sind damals mit einer kleinen Gruppe eingereist hier über Semalka. Das ist ein mehr oder weniger provisorischer Grenzübergang, kein offizieller. Und dann sind wir nach Kamischlo gegangen. Und kam dann später auch hier in die Grenze von Serekanye. Und das war direkt an der Ortsgrenze von Serekanye, war IS-Gebiet. Und es gab Schießereien. Also IS bedeutet immer Auseinandersetzung, Kampf. Und die kurdischen Selbstverteidigungseinheiten der YPG, gemischte Einheiten und YPG, also Fraueneinheiten, haben damals herausragende Arbeit geleistet, indem sie diese Gebiete dem IS abgerungen haben und verteidigt haben. Und jetzt nochmal zu dem Foto. Nicht nur der IS war da aktiv, sondern auch andere islamistische Gruppen, unter anderem die Al-Nusra Front. Die Al-Nusra Front, aber Al-Qaida-nahe Gruppierung. Und der jetzige ausgerufene neue Präsident von Syrien, der in Damaskus sitzt, von der HTS, der war früher auch bei der Al-Nusra. Ja, also der hat auch einen Al-Qaida-Hintergrund. Also diese ganzen Ankündigungen, jetzt machen wir alles besser und demokratisch, da ist großes Misstrauen angesagt, weil, wie gesagt, diese Leute kommen auch aus dem knallharten islamistischen Spektrum, Al-Qaida nah. Und der Al-Nusra-Front hat zum Beispiel dieses Krankenhaus besetzt, das ist eins der nationalen Krankenhäuser, also der Assad-Staat hat in den größeren Städten überall nationale Krankenhäuser gehabt. Die waren so schlecht nicht jetzt von der medizinischen Versorgung. Medizinische Standard ist relativ hoch gewesen. Diese Krankenhäuser sind meistens sehr stabil gebaut. Insofern haben sich diese ganzen aufständischen Gruppen gerne da drin verschanzt. Ihr werdet nachher noch Bilder sehen von Raqqa. Und dann hat die syrische Luftwaffe, also Assad, hat dann dieses Krankenhaus bombardiert, um die Leute wieder rauszuschießen. Deshalb liegt das so in Trümmern. Dann seht ihr hier zum Beispiel hier oben so Löcher drin. Da saßen die Al-Nusra-Leute dahinter und haben die Stadt unter Feuer genommen. Ja, also das sind Schießscharten. Nur um mal so ein Beispiel zu nennen, wie es da abging. Und das ist dasselbe Krankenhaus, was vorher so zerstört war, ein paar Jahre später, als das sozusagen von der kurdischen Community von Serekanye, ist eine kurdische Stadt, in Eigeninitiative mit eigenen Materialien, eigenem Geld, mit internationaler Unterstützung von der kurdischen Community und von den solidarisch arbeitenden Gruppen wieder aufgebaut wurde. Das ist jetzt das Roche-Krankenhaus. Aber dieses Roche-Krankenhaus gibt es jetzt leider auch nicht mehr, da kommen wir noch dazu, weil das Gebiet um Serekanye wurde später bei einer der Invasionen von der Türkei erobert und liegt jetzt in türkisch dominiertem Gebiet. Ihr seht hier nochmal Thema IS. Ihr seht hier das Gebiet Syrien, Libanon, Israel, Jordanien, Irak und hier oben angrenzend ist Iran von der Landesverfasstheit. Dann seht ihr hier die kurdischen Gebiete eingezeigt in diesem ockerfarbigen Ton. Das heißt, hier seht ihr an der Grenze kurdische Gebiete in Rojava, Nordostsyrien und kurdische Gebiete im Nordirak. Das hier handelt sich um die autonome Region Nordirak, kurdisch, wurde im Laufe der Jahre abgerungen vom irakischen Staat. Es ist allerdings nicht zu vergleichen mit dem Gesellschaftssystem von Rojava, was sich ja an bestimmten Prinzipien orientiert, darüber werden wir noch was hören. Männer, Frauen gleichberechtigt, möglichst flache Hierarchien, das ist zumindest die Vorgabe, orientiert sich stark an dem Gesellschaftsmodell, wie gesagt, von Apo Öcalan, einem föderativen System, was nicht unbedingt auf ein eigenes Staatsgebilde rauslaufen soll, sondern eine kommunalistische Organisierung von unten nach oben. Das ist zumindest das Modell. Da ich ja aus der anarchistischen Ecke komme, sage ich schon jetzt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also es gibt auch Widersprüchliches im Rojava, das werden wir nachher noch beleuchten. Dieses System der kurdischen Selbstverwaltung im Nordirak ist anders. Das besteht vor allem aus dem Machtbereich von zwei Familienclans. Das ist einmal der Clan Barzani im Westen und Talabani im Osten. Diese Clansysteme sind eher, sagen wir mal, so ein bisschen klassisch konservativ-patriarchal organisiert. Das heißt, es besteht eine gewisse politische Konkurrenz zwischen den Organisierungsstrukturen der kurdischen Bevölkerung im Irak und eine Konkurrenz zu dem, sagen wir mal, gesellschaftlich revolutionäreren oder linken Modell in Rojava. Und diese Auseinandersetzung, diese Konkurrenz ist teilweise recht eklig. Das führt nämlich dazu, dass man sich gegenseitig auch mal die Grenze blockiert. Vor allem die Barzani-Regierung hier in diesem Gebiet macht dann gerne auch mal den Grenzübergang zu oder sagt, bestimmte Waren laufen nur mit unserem Siegel da rein. Also gerade wenn man in der Solidaritätsarbeit zugange ist, wenn man da zum Beispiel Transporte hin organisiert, dann ist das manchmal sehr komplex, weil dann die Barzani Foundation, also die Hilfsorganisation des Barzani-Clans, klebt dann gerne die Aufkleber von Barzani drauf und fährt sie dann nach Rojava und macht dann große Filmberichte im Fernsehen, dass die Leute sehen, ah, Barzani hilft wieder den armen kurdischen Leuten vom Rojava, also macht damit Politik, was natürlich die Leute in Rojava ausflippen lässt. Also das ist ein bisschen komplex. Also es ist nicht ganz einfach, die Verhältnisse. Dann seht ihr hier, was ihr vorhin gesehen habt, in diesem großen grauen Bereich, kannst du nochmal zurückmachen, nochmal einspielen, das war alles das Herrschaftsgebiet vom IS. Also wirklich riesig groß. Diese autoritär, man muss wirklich sagen, faschistoide Religions, totalitär ausgerichtete Bewegung war ein Riesengebiet und ist heute noch ein Problem. Damals wurde das mühsam zurückgekämpft. Wir haben hier vor allem ein Gebiet, was ranging hier bis in die jesidischen Gebiete. Also jesidische Bevölkerungsgruppe ist eine uralte Kultur, viel älter wie Christentum oder das Judäische oder das Moslemische sowieso, viel zurückreichende mehrere tausend Jahre, also so Zarathustra ausgerichtet. Man sagt, dass ursprünglich alle kurdischen Leute mal jesidische Leute waren, die dann bekehrt wurden, Moslems wurden. Da ist einiges dran. Diese jesidischen Leute haben hier ein Kerngebiet. Das wurde überrannt zum Beispiel vom IS. Und das ist das Gebiet, wenn man da hinfährt, Schengal, wo Tausende von Männern ermordet wurden bei diesem Überfall. Tausende von jungen Männern wurden gleich umgebracht, weil mit denen konnten sie nichts anfangen. Die Frauen, wenn sie jung waren, gerne als Sexsklavinnen versklavt oder als Arbeitssklaven gehalten wurden. Ja. Kleine Jungs wurden dann in Umerziehungslager gesteckt und wurden zu Kämpfern des IS ausgebildet. Also was da gelaufen ist, war ein Ausgebund von menschlicher Grausamkeit, gerade gegenüber den jesidischen Menschen. Und es wird davon ausgegangen, dass immer noch 2.000 bis 3.000 jesidische Frauen als Sklaven gehalten werden, irgendwo im Untergrund. Ja. Also das war damals und ist heute noch ein großes Problem. Der Kampf gegen den IS bestimmte lange, lange Zeit die Auseinandersetzung um die Seinswerdung von Rojava. Und ihr seht hier dann im Grunde genommen wieder die Aufteilung, die wir vorhin beleuchtet haben. Kerngebiet von Assad damals noch, 2014. Hier oben Afrin als kurdisches Kerngebiet. Dann die angrenzenden Gebiete von Rojava, inzwischen hier schon größer, erobert von IS-Einfluss. Und hier oben in der Stadt zum Beispiel, das ist Kobane. Das war der Grund, was diese ganze gesellschaftliche Auseinandersetzung damals berühmt machte, 2014-15. Da war die Stadt Kobane, die direkt an der Grenze zur Türkei liegt, war kurz vor dem Fall, war belagert und nur noch wenige Stadtteile wurden gehalten von den kurdischen Selbstverteidigungseinheiten der YPG und der YPG. Und der IS war kurz davor, diese Einheiten zu überrennen und dann bis zur kurdischen Grenze vorzudringen. Man muss wissen, dass damals der Geheimdienst und das Militär vom Erdogan-Regime in der Türkei damals schon enge Kontakte hatte. Und es gab durchaus unterstützende Einfluss von Seiten der Türkei auf IS. Das wird heute gerne bestritten, aber die Leute, die das untersucht haben, die sitzen zum großen Teil, wenn sie journalistisch tätig waren, heute in der Türkei im Knast. Als sie das aufgedeckt haben, sind sie inhaftiert worden. Also das sind durchaus realistische Geschichten. Heute gibt das Erdogan-Regime sich als Kämpfer auch gegen den Islamismus aus, spielt eine zwielichtige Rolle, indem es natürlich auf der anderen Seite mit islamistischen Gruppen eng zusammenarbeitet. Ich habe es vorhin schon gesagt, hier der HDS und der SNA, vor allem der syrischen National Army. Die wird noch eine große Rolle spielen, weil das sind die Hilfstruppen, die Türkei einsetzt, um heute gegen die Struktur Rojava politisch und militärisch vorzugehen. Ihr seht hier ein Bild, auch ein Beispielbild von einem Sanitätsstützpunkt, den wir hatten in Raqqa. Das ist ein Bild vom Jahr 2017. Vorher war schon einiges passiert, dass Gebiete, wie gesagt, vom IS zurückerobert wurden. Die nächsten Krankenhäuser waren damals anderthalb, zwei Stunden entfernt. Die Leute wurden bei uns dann erst versorgt. Ihr seht hier, wie gesagt, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom kurdischen Roten Halbmond. Und gab zwei dieser Sanitätsstationen. Das ist eine blutige Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung gegen den IS hat geschätzt über 11.000 bis 12.000 Kämpferinnen und Kämpfern von den Selbstverteidigungseinheiten das Leben gekostet und abertausende Leute schwer verletzt und viele Leute auch verstümmelt hinterlassen. Also dass die Gliedmaßen verloren haben und Prothesen tragen müssen. Wir haben damals unter schwierigsten Bedingungen da gearbeitet. Hier seht ihr ein Kleinkind, was da versorgt wird. Oft gibt es keinen Strom, deshalb arbeiten wir da mit Stirnlampen in solchen Fällen. Hier seht ihr übrigens eine tolle Frau, das ist Jamila Heme. Jamila Heme war im Verlauf dann später 4 Jahre lang die Vorsitzende vom kurdischen Roten Halbmond, zusammen mit Shaban Beri, einem engen Freund von mir, also wir sind eng befreundet. Alle gesellschaftlichen Organisationsstrukturen, das ist ein schönes Beispiel dafür, sind immer von einem Mann und einer Frau besetzt in Rojava. Und Jamila, wie gesagt, war die Vorsitzende von Hervasor später. Und man wird sich später nochmal sehen. Also wenn man sich vorstellen kann, eine Organisation von 1000 Leuten, die da würden an vielen Strukturen sehr häufig wahrscheinlich die Leute sich dann eine bequeme Nummer machen und irgendwie im Büro sitzen oder sowas und nicht mehr selber arbeiten oder die Arbeit andere machen lassen. Das geht da anders. Also gerade Jamila ist ein lebendes Beispiel dafür, dass auch die Vorsitzende von so einem Verein noch vorne an der Front steht. Ja. Ich komme zu einem weiteren wichtigen Problem. Also ich sage das immer so ein bisschen in dem Vortrag, es entstehen so Mosaiksteine, die werden sich in euren Köpfen zusammensetzen zu einem gewissen Bild. Ihr seht hier aus der Ferne aufgenommen ein Humvee, also ein amerikanisches Militärfahrzeug. Ja, das muss ich noch zurückgreifen. Die Amerikaner haben damals, also die US-Amerikaner, haben damals in Kobane eingegriffen, das habe ich vergessen zu erwähnen. Als Kobane, ihr erinnert euch, kurz vor dem Fall stand, 2014 vom IS erobert zu werden, und die kurdischen Selbstverteidigungseinheiten erbitterten Widerstand leisteten und die Türkei übrigens kaum Leute über die Grenze gelassen hat und eigentlich nur gewartet hat, dass Kobane fällt, weil Erdogan-Regime hat natürlich kein Interesse an einer kurdischen Selbstorganisierung von der politischen Polarisierung, das wisst ihr ja, dass kurdische Selbstorganisierung in der Türkei nicht gerade eine Leibspeise vom Erdogan-Regime ist. Die haben gewartet auf der türkischen Seite mit Panzern, waren bereit, dann noch einzumarschieren, beziehungsweise aber nicht als Unterstützer, sondern als, sagen wir mal, auch Interessehabende an der kurdischen Zerschlagung. Da griff die nordamerikanische Armee ein, indem sie gesagt hat, der IS ist so gefährlich von der Struktur her und so autoritär und menschenfeindlich, gab eine Anti-IS-Koalition bestehend aus westlichen Ländern. Offiziell gehörte die Türkei auch dazu. Die haben eingegriffen mit Bombardements und haben den IS aus der Luft bombardiert. Das hat dazu geführt, dass große Zerstörungen waren dann in Kobane in der Stadt. Aber es ist gelungen tatsächlich mit einer, das ist natürlich für linke Gemüter wie uns erstmal eine Information, die nicht ganz so einfach politisch einzuordnen und zu bewerten ist. Warum macht ausgerechnet die US-Armee, die ja natürlich über bekannt ist eher für ihr imperialistisches Auftreten. Warum macht die plötzlich eine Unterstützungsaktion für eine linke kurdische Miliz? Ja. Man muss es einfach mal zur Kenntnis nehmen. Es hat sich damals in der Situation angeboten. Es gab keine anderen Leute, die die Anti-IS-Koalition unterstützen konnte, als die kurdischen Selbstverteidigungseinheiten. Die boten sich an, weil es die bewaffnete Kraft war, die am Boden als einzige vorging gegen den IS, gegen den islamistischen Staat. Ja. Und es entstand damals das, was bis heute rudimentär immer noch existiert, eine fragile oder sagen wir mal spezielle Zusammenarbeit des US-Militärs mit den kurdischen Selbstverteidigungseinheiten in Rojava. Ja, es ist zum Beispiel so, das wissen viele Leute nicht, dass ein großer Teil der Finanzierung auch von den YPG und den YPG-Leuten über die USA läuft. Ja. Ihr seht also hier ein Humvee, den damals die amerikanischen Leute den kurdischen Leuten gegeben haben. Und ich habe die Aufnahme extra aus der Entfernung gemacht, weil ich dachte erst, da bringen sie uns nur wieder Verletzte in diese TSP, Trauma Stabilization Point. Wir hatten wie gesagt zwei, das ist der Einser, in Raqqa 2017. Aber es war eine Mutter mit drei toten Kindern in diesem Verschlag hinten drin, wo die Kofferraumklappe da hochgeklappt ist. Was will ich damit sagen? Warum nehme ich dieses Beispielfoto? Ich habe vorhin gesagt, es wurden ca. 11.000 bis 12.000 Leute getötet, unzählige schwer verletzt, aber es wurden auch unzählige psychisch traumatisiert. Ja? Also ihr könnt euch vorstellen, dass fast jede Familie hat dort irgendwie Menschen verloren oder Leute sind gefoltert worden vom IS oder vorher vom Assad-Regime, sind verstümmelt, die Kinder haben zum Teil grauenhafte Sachen mit ansehen müssen, die Erwachsenen auch. Also ich will sagen, dieser ganze psychische Komplex ist ein großes Problem in der Entwicklung von Rojava, weil es sozusagen keinen medizinischen Ansatz gibt oder nur marginale therapeutische Ansätze für diese psychisch traumatisierten Leute. Und es ist auch wirft einen Schlagschatten auf die gesellschaftlichen Bedingungen. Wer über Jahre, und es sind ja jetzt über 10 Jahre vergangen von 2014, 25, beziehungsweise Beginn, wenn man den Beginn des Bürgerkriegs mit reinrechnet, 11, noch mehr Jahre, permanente militärische, härteste Auseinandersetzung, ob das jetzt erst gegen die Al-Nusra-Front war oder jetzt gegen den IS oder später jetzt gegen die Invasionstruppen der Türkei mit ihren Hilfseinheiten aus Idlib und Umgebung, das hatte ich ja vorhin gezeigt. Es ist permanent Krieg, es ist permanent Terror und es bedeutet eine unglaubliche mentale Belastung für die Menschen, die da leben. Also es ist unvorstellbar. Insofern ist das ein Beispielfoto nicht für körperliche Verletzungen, sondern für psychische Verletzungen. Da liegt ein kurdischer Kämpfer im Sterben. Das ist eines der Bilder, was ich euch nicht ersparen wollte. Ich habe die früher nicht gezeigt, diese Bilder. Also es gibt natürlich noch schlimmere. Dann lasse ich weg, weil ich dazu übergegangen bin, dass ich sage, man kann diesen Vortrag nicht irgendwie zu weich gespült halten. Also es ist einfach da unten barbarischer Krieg immer noch. Und es sterben weiter Leute, auch in der Gegenwart. Wie gesagt, es muss man irgendwie zumindest mal andeutungsweise zeigen. Raqqa ist eine große Stadt, war eine der Hauptstädte vom IS, wurde 2017 befreit. Und zwar inzwischen nicht nur von kurdischen Einheiten, sondern wir reden inzwischen von den SDF, Syrian Democratic Forces. Das ist eine Armee, die sich zusammensetzt natürlich aus den kurdischen Selbstverteidigungseinheiten, aber auch mit militärischen Einheiten der anderen in Rojava lebenden Bevölkerungsgruppen. Die da wären zum Beispiel assyrische, aramäische Menschen, also christliche Community, jesidische Leute, beziehungsweise vor allem auch arabische Menschen. Auch die stellen bewaffnete Einheiten, die gemeinsam jetzt kämpfen, gegen die Bedrohungslage, die da wären, immer noch auch nach der militärischen Zerschlagung des IS, der 2017, 2018 sind die letzten dann vernichtet worden, bei Deir ez-Zor, im Untergrund immer noch gefährlich ist. Raqqa war damals weitgehend zerstört, sah so ein bisschen aus wie Hamburg oder Frankfurt oder Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg, also deshalb dieses Foto. Raqqa ist inzwischen nicht richtig aufgebaut. Es gibt so eine gewisse, bestimmte einzelne Projekte. Ich habe dieses Bild, mag ich sehr gerne, weil man hier sieht diese arabischstämmige Familie, die dann in ihrem zerstörten Haus unten wieder so einen Laden aufmacht. Also so muss man sich die Lebensbedingungen in weiten Teilen von Syrien noch vorstellen. Also das Land liegt wirklich in Trümmern. Kobane ist weitgehend aufgebaut worden. Ich habe vorhin die Klinik gezeigt von Sereganje. Aber wie gesagt, sehr unterschiedlich. Also Raqqa liegt noch in weiten Teilen in Trümmern. Ein positives Beispiel von Wiederaufbau. Nochmal zurück. Dieses Foto hier übrigens ist der Eingang vom Nationalen Hospital. Also so sah es da aus. Da hatte sich auch der IS verschanzt. Nationale Hospital völlig in Trümmer liegend. Ja. Was ihr jetzt hier seht, ist ein Seitentrakt vom Nationalen Hospital, was wieder aufgebaut wurde. Das werdet ihr nicht lesen können. Ich kann es auch nicht lesen hier auf dem Foto. Hier oben steht mit EU-Geldern aufgebaut von Médecins Sans Frontières, also Ärzte ohne Grenzen, also mit europäischem Geld. Das heißt, es gibt durchaus ab und zu gewisse Geldströme nach Nordostsyrien oder überhaupt nach Syrien. Jetzt wahrscheinlich in den anderen Teilen, vorher Assad wurde ja nicht unterstützt. Nordostsyrien ist sehr spärlich. Man muss sagen, diese Wiederaufbauhilfe ist sehr kompliziert, weil die europäischen Staaten sagen, haben immer ein Paradigma, was sagt, wir dürfen im Grunde genommen Erdogan nicht verprellen, weil Erdogan ist NATO-Partner, Erdogan ist Handelspartner, Erdogan hat für Europa eine Türsteherfunktion in der Regulation von Flüchtlingsströmen. Also das heißt, dieser Mann ist sozusagen, obwohl er ein autoritäres und wirklich übles Regime hat, was bekannt ist mit Tausenden von Leuten im Knast, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dieser Mensch darf öffentlich nicht zu hart angefasst kritisiert werden. Die Kritik ist also sehr bescheiden. Deshalb gibt es keine offiziellen Gelder beziehungsweise auch keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Rojava. Die einzige nicht staatliche, aber autonome Region, die Rojava anerkannt hat, ist Katalonien in Spanien. Ja, was ja selber um die Autonomie ringt gegenüber dem Nationalstaat im Spanischen. Katalonien hat Rojava anerkannt und unterstützt es auch mit den bescheidenen Mitteln, was so ein autonomes Gebiet machen kann. Ansonsten sind es NGOs, die tätig sind. Also ich arbeite gelegentlich auch eng zusammen mit Medico International. Diese NGOs kriegen aus Europa Geld und arbeiten dann wiederum mit lokalen NGOs, wie zum Beispiel mit dem kurdischen Roten Halbmond zusammen. Also es ist sehr kompliziert. Es ist auch sowieso extrem kompliziert, Hilfe dort zu leisten. Wir hatten vorhin draußen gerade das Gespräch. Ja, du kannst dir ja nachher dich nochmal vorstellen, ja, weil Vertreterin der Städtepartnerschaft Köln, Köln zu?
Kamischow.
Genau. Vergessen, sorry. Also solche Projekte gibt es auch. Also NGOs, die unten Kontakte haben, kriegen dann entsprechende Summen, aber es ist sehr schwierig, überhaupt Geld runterzubringen. Auch das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht kennt. Also normalerweise, wenn wir hier auf Reisen gehen, dann fahren wir in einem Land, da gibt es immer Banken oder einen Bankaccount oder irgendwie ein Konto, wo du Geld hinschicken kannst, selbst in den entlegensten Ecken, weil Syrien immer noch unter einem Embargo liegt, wegen der Nähe von Assad zum russischen Machthaber Putin. Und durch die Auseinandersetzung wurde ganz Syrien mit dem Boykott belegt und zu den Grenzen. Aber vor allem auch, weil man nicht will, dass die gesellschaftliche Entwicklung in Nordostsyrien, die Erdogan so stark zuwiderläuft, zu offen politisch anerkannt wird, gibt es keinerlei Möglichkeiten, da Geld zu transferieren. Also selbst wenn wir jetzt hier Geld sammeln, ist es enorm schwierig, das Geld da runterzubringen. Also entweder man schleppt es da mit am Körper, gibt es dann bestimmte Schwierigkeiten, weil du nur so eine bestimmte Summe dann über die Grenze bringen kannst. Also es ist sehr komplex. Über die Details will ich mich jetzt nicht äußern. Also es gelingt natürlich, da Geld zu transferieren, aber es ist sehr, sehr schwierig. Genau wie Hilfsgüter auch. So, wir kommen jetzt zu einer verschiedenen Phasen von Intervention der Türkei, also des Erdogan-Regimes, in dieses Gebiet hinein. Und zwar seht ihr hier schon einen grünen Bereich. Ihr habt euch vorhin erinnert, da war Afrin noch gelb, unter der Kontrolle der kurdischen oder sagen wir mal der Rojava-Selbstverwaltung. Wie gesagt, man sagt immer, es ist nicht ein kurdisches Gesellschaftsmodell, sondern ein multiethnisches, wobei hier oben in Afrin es tatsächlich zutrifft, dass dort die Bevölkerungsmehrheit kurdisch war. Ihr seht hier eine farbliche Veränderung. Das heißt, hier ist irgendwas passiert und zwar ist hier die Türkei einmarschiert. wir haben hier den Januar 2018 und es ist, hat stattgefunden die Operation Olivenzweig. Erdogan-Regime nimmt immer sehr blumige Bezeichnungen für seine Invasionen. Aber ich muss sagen, es gab schon eine Invasion vorher hier unten. Das war die Invasion Euphrat-Schil. Da war Afrin noch nicht besetzt, sondern hier dieses Gebiet wurde invasiert 2016, dieses Stück hier. Und zwar unter dem Vorwand, man wolle den IS bekämpfen, sind türkische Truppeneinheiten mit Unterstützung islamistischer Hilfstruppen hier aus dem Gebiet Idlib einmarschiert, kommend über die türkische Grenze in dieses Gebiet. Da war damals noch IS, das ist richtig, aber es waren auch schon kurdische Leute da. Und die Kennerinnen und Kenner der Situation wissen natürlich, dass es weniger gegen den IS ging, sondern es ging vor allem daran zu verhindern, dass Afrin sich direkt anschließt an das Gebiet, was unter der Selbstverwaltungskontrolle damals schon war. Hier ist übrigens Minbic. Minbic spielt auch eine gewisse Rolle. Da drüben liegt ein Buch, was wir rausgegeben haben, Leute, die schon lange da aktiv sind, also verschiedene Beteiligte. Ich habe es rausgegeben und andere Leute haben geschrieben. Da ist vorne ein Bild drauf. Dieses Bild ist eine Situation aus Minbic, auch eine Auseinandersetzung, wo heftig gekämpft wurde gegen den IS, der noch in der Stadt Minbic drin war und dann besiegt wurde. Also dieses Foto und einer der Leute, die da zu sehen ist, ist leider schon tot, auf eine Mine gefahren oder anderweitig verletzt worden, ich weiß es nicht genau. Also wie gesagt, blutige Auseinandersetzung. 2016 Invasion hier, Euphrat-Schild. 2018 ein handstreichartiger Überfall türkischer und islamistischer Hilfstruppen auf Afrin. Das löste damals eine gigantische Fluchtwelle aus. Geschätzt über 250.000 bis 300.000 Menschen sind aus dem Gebiet geflohen. Meistens mit weniger dem, was sie auf dem Leib trugen. Die konnten nichts mitnehmen. Wurden dann noch abkassiert, weil die Fluchtroute ging dann hier durch dieses Gebiet durch. Das ist Sheba. Da ist ein gemischtes Gebiet. Das steht zum Teil unter Kontrolle von den Selbstverteidigungseinheiten SDF, also auch kurdische, aber auch unter Kontrolle vom Assad-Regime. Ja. Und da wurden sie abkassiert, vor allem von den Assad-Leuten wurden ihnen dann das Geld abgenommen und der Goldschmuck, wenn es sowas gab. Also die sind arm angekommen hier in diesen Gebieten. Ja. Damals wurde behauptet vom Erdogan-Regime, es hätte nur chirurgische Schläge gegeben gegen Militäreinheiten. Und es wurde immer behauptet, die Zivilbevölkerung wäre nicht angegriffen worden. Das war eine blanke Lüge. Das heißt ja, dieser Spruch, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Wir hatten allerdings dann Beweisfotos, dass die Zivilbevölkerung sehr wohl angegriffen wurde. Ich war damals gerade auf dem Weg nach Afrin, kam allerdings nur noch bis Sheba. Dann kamen uns die Leute schon, die Fliehenden, entgegen. Wir waren damals mit dem Hilfskonvoi unterwegs vom kurdischen Roten Halbmond, sind hier überall losgefahren aus den verschiedenen Städten und hier dann nach Minbic und von hier dann durch Assad-Gebiet durch in Richtung Afrin. Kamen uns Tausende von Leuten entgegen. War bitterkalt, es war Winter. Die Frauen haben teilweise, die schwanger waren, ihre Kinder gekriegt auf offenem Feld. Sind unglaublich viele Leute gestorben auch. Und wie gesagt, Erdogan hat dann behauptet gegenüber der internationalen Presse, kleine Invasion, wir machen das, um die kurdischen Terroristen zu bekämpfen und Zivilbevölkerung ist nicht angegriffen worden. Ich zeige euch allerdings jetzt hier ein Video. Hoppla, hoffentlich klappt's. Das ist das Krankenhaus von Afrin. Also Krankenhaus von Afrin, oben das Gebiet, was dann die Invasion erdulden musste. Das sind keine Kämpfer, die hier verletzt wurden. Das sind Kinder. Das sind alles Zivilisten. Ich mache das jetzt mal weg, weil jetzt kommen noch schlimmere Bilder, das muss man nicht sehen. Also es war mitnichten so, dass es ein chirurgisches, militärisches Vorgehen gab gegen die JPG oder die JPG, sondern es war ein Angriff gegen die Bevölkerung. Das Ziel war damals, die mehrheitliche Bevölkerung, kurdische Bevölkerung aus Afrin zu vertreiben. Das ist heute noch so, dass die versucht haben, einen oder versuchen immer noch einen Bevölkerungswechsel vorzunehmen, also die kurdische Kultur dort zu vernichten. Es gab eine relativ große jesidische Community auch in Afrin, die wurde auch mit vertrieben. Und es war für die Leute auch psychisch wieder der blanke Horror, weil die Invasionstruppen bestanden zum Teil aus ehemaligen IS-Kämpfern. Die hatten noch ihre alten Embleme. Die hatten auch einen bestimmten Habitus. Also wir haben damals auch vom kurdischen Roten Halbmond gelegentlich IS-Kämpfer versorgt. Also natürlich versorgen wir auch den Gegner. Ist ja klar, als humanitäre Organisation versorgst du auch den Gegner. Allerdings, wenn die das dann überlebt haben, nicht die Versorgung, sondern ihre Verletzung, kamen die dann in Knast, sitzen auch heute noch Tausende im Knast. Extra Thema, komme ich noch dazu. Diese IS-Leute sind zum Teil jetzt Kämpfer bei der HTS bzw. bei der SNA. Ja? Also Erdogan hat eine Söldnertruppe inzwischen, also die SNA kann, die Syrian National Army kann getrost als enge Söldnertruppe des Erdogan-Regimes bezeichnet werden. Ja? Wir haben damals dann, wie gesagt, diesen Hilfskonvoi waren wir in Sheba, da sieht man wieder Jamila. Das ist übrigens Dilgesh, der ist jetzt der Vorsitzende von Hervasor Accord. Also im Fronteinsatz, das sind alles Zelte, die zu Zeltstätten aufgebaut wurden. Hier hinten entstehen gerade diese Zeltstätte. Und das ist eine Geschichte, die wiederholt sich letztendlich bis zum heutigen Tag. Das war jetzt die zweite Invasion der türkischen Armee. Und wir kommen jetzt zur dritten Invasion der türkischen Armee. Und zwar wurde jetzt invasiert das Gebiet von Serikanya. Ihr erinnert euch an das aufgebaute, wieder aufgebaute Hospital hier vorne. Ist das hier oben im Eck? Hier ist das erst invasierte Gebiet Euphrat-Schild. Hier ist Afrin, schon immer grün. Grün bedeutet immer Türkei-Einfluss. Hier Idlib, islamistische Gruppen, Freie Syrische Armee. Ihr erinnert euch, das ist inzwischen das zurückeroberte Staatsgebiet des Assad-Regimes. Die haben mit russischer und iranischer Hilfe, also auch nicht gerade demokratische Systeme, vor allem der iranische System ist ja weit entfernt davon, haben sie es geschafft, den IS zu bekämpfen und wieder zurückzudrängen und hier wieder ihr Herrschaftsgebiet zu errichten. Dann sehen wir hier natürlich inzwischen Rojava, was runterläuft sozusagen entlang der zwei Grenzflüsse, einmal der Tigris und einmal der Euphrat hier runter. Und weil dem Erdogan-Regime das natürlich absolut ein Dorn im Auge ist, eine selbstverwaltete Struktur im Nordostsyrien sich entwickeln zu sehen, haben sie diese Invasion hier dann gestartet. 2019 sind sie einmarschiert in dieses Gebiet und haben das sozusagen rausgestanzt. Warum ist das möglich? Ich habe vorhin gesagt, die US-Army unterstützt zwar die SDF im Kampf gegen den IS, aber sie unterstützt die SDF, die Syrian Democratic Forces, nicht im Kampf gegen die Türkei. Das ist klar. NATO-Land, Kooperationspartner. Die Türkei kungelt sowieso auch immer wieder mit Russland. Ja, also es gibt enge Geschäftsbeziehungen, auch Waffenhandel mit Putin. Und das heißt, man will die einfach nicht verlieren. Die politischen Bedingungen haben sich jetzt noch mal mehr verschärft, seit Trump an der Regierung ist. Also inzwischen ist noch vieles unklarer als vorher. Aber wie gesagt, das war die Situation Friedensquelle. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der sucht sich immer so euphemistische Namen. Ja, Olivenzweig oder Friedensquelle oder Euphrat-Schild. Die Situation war wieder katastrophal. Ihr seht hier den Aufnahmebereich des kleinen Krankenhauses von Tal Tamer. Tal Tamer ist ein, mach nochmal die Landkarte, Tal Tamer liegt genau hier. Da kamen dann wieder jede Menge Vertriebene an. Es sind wieder Hunderttausende in die Flucht geschlagen worden, die um ihr Leben rannten, als die türkischen islamistischen Hilfstruppen kamen. Da sind auch gerne deutsche Waffen im Einsatz, Leopardpanzer, die das absichern. Aus der Luft wird bombardiert mit Drohnen und Kampfflugzeugen. Und wie gesagt, wir waren mit einer kleinen Delegation da, notfallmäßig. Also wir wurden um Hilfe gebeten, also das zu unterstützen, auch propagandistisch natürlich. Nicht, weil die keine guten Ärzte und Ärztinnen hätten in Nordostsyrien, aber das kommt natürlich dann gut, wenn aus Zentraleuropa nur Leute runterfahren und dann auch gegenüber der Presse irgendwas mal verlautbaren lassen. So war das dann auch. Wir kamen da an in Tal Tamer Und es hieß also, es wäre schon längst wieder Waffenruhe. Die Türkei hat nur einen kurzen, präzisen militärischen Schlag. Dann hat sie das Gebiet invasiert. Alles wäre wieder gut, es wäre Waffenruhe. Das stimmte alles überhaupt nicht. Wir hatten in den ersten Stunden jede Menge sterbende und verletzte, schwer verletzte Leute in dieser Aufnahmehalle von dem Krankenhaus und haben die ganze Zeit operiert und getan. Die Situation war grauenhaft. Verletzt waren, also das ist jetzt hier eine Kämpferin, verletzt waren aber dann auch wieder Zivilisten. Hier seht ihr eine Frau, die gestorben ist, eine ältere Bürgerin dort aus der Region, Nix-Kämpferin, ca. 55 bis 60 Jahre alt. Also die Situation war grauenhaft. Wir haben das dann veröffentlicht. Es gelang damals, das an die Medien weiterzugeben. Und die sind dann immer ganz interessiert. Also man muss wirklich, man sollte nicht zu viel Scheu vor den Medien halten. Kritische Distanz ja, aber man muss mit denen arbeiten, sonst gibt es überhaupt keine Informationen an die Öffentlichkeit. Wenn man die vernünftig bedient, kommt auch gelegentlich was durch. Also wir haben es damals tatsächlich dann auch geschafft, bei der Auseinandersetzung gegen den IS schon irgendwie auch in den Weltspiegel reinzukommen oder hier Berichterstattung in die gesamten deutschen oder europäischen Medien dann reinzukriegen. Das führte dann dazu, dass es vorsichtige Distanzierung und eine vorsichtige Kritik am Erdogan-Regime gab und dass sich teilweise bestimmte Staaten dann durchgerungen haben, zumindest mal die Waffenlieferungen in die Türkei runterzuschrauben. Vorübergehend, immer ganz vorsichtig, immer halbherzig, also da ist viel Luft nach oben, aber wie gesagt, es ist bitter notwendig, da die Öffentlichkeit herzustellen. So, jetzt sind wir schon in der Gegenwart angekommen, ein Stück weit, wenn man 23 als Gegenwart werten will. Also ihr erinnert euch, wir haben inzwischen drei große Invasionszonen.
Genau, da war ich
da. Da warst
in
du.
In der Stadt, ja.
Ja, genau. Drei große Invasionszonen, ihr seht hier Kamischlo. Kamischlo ist, kann man sagen, inzwischen die Hauptstadt des Gebietes. In Kamischlo kann man schwer schätzen, also wie viel Leben in Rojava überhaupt. Man sagt, ca. 4 Millionen Menschen wird geschätzt in ganz Rojava, in Nordostsyrien. Kamischlo ist eine Großstadt von mehreren hunderttausend Einwohnerinnen. Kamischlo hatte eine Besonderheit. In Kamischlo war der Stadtkern noch unter Kontrolle des Assad-Regimes. Das ist auch politisch interessant. Also ihr merkt, es ist wirklich komplex und kompliziert, aber es entsteht das Mosaik in eurem Kopf. Warum war über ganze Jahre immer noch Assad vertreten mit kleinen Enklaven in Hasrike und Kamischlo? Das Assad-Regime wurde von der Selbstverwaltung in Rojava insofern akzeptiert, weil man gesagt hat, A, fehlt die militärische Kraft, Assad zu stürzen, das ist das eine. B, ist politisch und sozial nicht mehr der Anspruch, ein eigenes Staatsgebiet irgendwie dem anderen Staat abzuringen, sondern es geht um dieses kommunalistische, den kommunalistischen Ansatz. Das heißt, man möchte ein Gebiet in Selbstverwaltung kontrollieren und akzeptiert aber das Weiterbestehen eines syrischen Staates, in dem Fall des Assad-Regimes. Das Assad-Regime war nie ein Freund von der Selbstverwaltung bzw. von den Menschen in Rojava. Es gab auch immer wieder Konflikte. Diese Enklave zum Beispiel in der Stadt Kamischlo, die bestand aus dem Flughafen, der Hauptpost und dem Nationalen Hospital und ein paar Straßenzügen. Der ganze große Stadtteil, Rest oder Stadtrest, war im Grunde genommen kurdisch und selbstverwaltungsmäßig kontrolliert. Auch stand unter Wachen. Und gelegentlich gab es, wie gesagt, auch Schießereien. Ich habe mehr wie einmal erlebt, dass nachts Knatterei losging mit Schusswaffeneinsatz. Und am nächsten Tag hatte dann das Assad-Regime oder der Stadtteil dann 1-2 Straßenzüge weniger. Die haben sie dann abgenommen bekommen. Aber man hat sie nicht überrannt. Warum? Weil in Bezug zum Beispiel auf internationale Reisetätigkeit, ich will nur eins nennen, also angenommen, jemand will aus Rojava seine schon emigrierte Familie in Zentraleuropa besuchen, braucht einen Pass. Diesen Pass kann man sich nicht einfach herstellen im Kartoffeldruck. Kann man zwar machen, aber dann kommt es nicht weit mit so einem Ding. Ja, also das heißt, du kannst ja natürlich irgendein Papier drucken und darauf schreiben, Rojava, autonome Zone Nordostsyrien, dann bleibst du an der ersten Grenze hängen, weil die lassen sich mit so einem Pass nicht einreisen. Das heißt, sobald du irgendwie international irgendwas machst, eine Reisebewegung oder Transfer von Gütern, von Waren, brauchst du letztendlich irgendein Offizialpapier vom syrischen Staat. Das ist jetzt schlimmerweise die an die Macht gekommenen Islamisten und vorher war es schlimmerweise das ungeliebte Assad-Regime. Also ein bisschen vom Regen in die Traufe. Ja. Wir sind jetzt im Jahre 23. Was ihr seht, ist ein Bombeneinschlag auf ein Umspannwerk in Kamischlo. Ja. Was war passiert? Es gab wieder eine politische Verschärfung und Erdogan-Regime hat eine neue Welle von Angriffen gegen die Infrastruktur von Nordostsyrien gestartet. Ende 23 nach einem Attentat der PKK in der Türkei. Dieses Attentat der PKK fand ich persönlich reichlich schwachsinnig, weil es hat nichts gebracht. Das war ein Angriff auf, was war das?
Auf eine Fabrik,
ja genau. Die aber keinen Effekt hatte. Dann kam noch ein Pförtner ums Leben oder ein Taxifahrer. Der Taxifahrer wurde da umgelegt. Also das fand ich also alles ein bisschen schräg. Und es war dann der Anlass für weitere Angriffe auf Nordostsyrien. Das heißt, immer wenn in der Türkei irgendetwas passiert von der PKK, macht der türkische Staat militärische Angriffe auf Nordostsyrien, weil das liegt da ausgebreitet wie ein offenes Handtuch. Du kannst dir sozusagen militärische Ziele da rauspicken und kannst die Leute terrorisieren. Ja, natürlich. Die haben in ihren Plänen haben sie Ziele, da brauchen sie nur die Koordinaten eingeben, dann fliegt die Drohne drüber und wird bombardiert, das entsprechende Ziel. Ja. Ich war da in dem Gebiet und habe das dann angeguckt, alles hier seht ihr zum Beispiel einen bombardierten Speicher, also einen Erdölspeicher. Ihr wisst, dass in Rojava relativ viele Erdölquellen sind. Da wird immer behauptet, das wäre der Grund, dass die Amerikaner das unterstützen. Das ist vielleicht ein Detail. Es geht aber natürlich, warum, wenn die Amerikaner das unterstützen, natürlich vielleicht ein bisschen um das Erdöl, aber die Amis haben genug Erdöl, also ohne Ende. Es geht vor allem um Einflusszonen. Ja? Und es geht um die Auseinandersetzung gegen den Islamischen Staat nach wie vor. Und diese Luftschläge der Türkei erfolgen relativ präzise. Also als wir da waren, haben die Leute, es gibt so eine Betriebsfeuerwehr auf diesem Gelände, die haben gesagt, wenn es diesen Speicher getroffen hätte, das ist ein Gasspeicher, dann wäre im Umkreis von vielen, vielen Kilometern hätte kein Stein mehr auf dem anderen gestanden. Ja. Also das heißt, die Türkei ist in der Lage, ganz präzise Schläge zu machen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht Menschen auch bombardiert. Ja, sie bombardiert Infrastruktur, sie bombardiert Armeeeinheiten, sie bombardiert die Polizei von Nordostsyrien, Asaish. Sie bombardiert die zivile Infrastruktur, da zeige ich euch jetzt ein Beispiel. Ich bin noch Mitglied der Städtepartnerschaft, so wie es hier Köln-Kamischloh, bin ich Mitglied der Städtepartnerschaft Frankfurt-Kobane, habe ich eine kleine bescheidene Summe hingebracht nach Kobane und habe dann gesehen, nach der Geldübergabe zur Bürgermeisterin, immer Mann, Frau, Bürgermeister, Bürgermeisterin, habe ich gesagt, was habt ihr denn da für ein Loch in der Wand? Also das ist das Rathaus, ja, und das ist ein Mitarbeiter von dem Rathaus. Und wie ihr sehen könnt, also kann auch ein Laie oder eine Laien erkennen, das ist ein Einschuss. Ja. Warum hat das Rathaus von Kobane einen Einschuss? Und hier ist das so ein Geschoss, das ist ein Geschoss eines schweren Maschinengewehrs, also Maschinenwaffe. Es liegt, Stadt Kobane, habe ich ja vorhin schon gesagt, liegt direkt an der türkischen Grenze. Und ihr seht hier ein Fenster auf der Rückseite des Rathauses und da seht ihr hier die türkische Grenze, da ist ein hoher Betonzaun. Der zieht sich inzwischen hunderte von Kilometern zwischen der Türkei und Nordostsyrien entlang. Mit NATO-Draht obendrauf, Wachposten, gelegentlichen Panzer, auch gerne mal ein Leopardpanzer aus deutscher Produktion. Das ist also die Grenze mit dem Ziel, das kurdische Gebiet in der Türkei, das hier, zu trennen von dem kurdischen Gebiet Nordostsyrien, Rojava. Und die Grenzsoldaten, die hier stehen, Wachposten, die beschießen einfach mit schweren Maschinengewehren das Rathaus. Und die Leute, die da arbeiten, denen fliegen gelegentlich diese Geschosse um die Ohren. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also stellt euch vor, das Rathaus von Köln wird irgendwie gelegentlich mal beschossen. Ja? Also das sind die Lebensbedingungen in Nordostsyrien.
Oder Bauern.
Ich hatte, als ich 2015 bei meinem zweiten Besuch da war, habe ich gearbeitet in Serekanie, in diesem dann renovierten Krankenhaus, brachten sie mir einen 15-Jährigen, der war auf dem Feld, hat gearbeitet, dem haben sie in den Oberschenkel geschossen. Wenn du Pech hast, stirbst du. Ja? Also das ist an der Tagesordnung. Sterben immer wieder Leute, weil, das muss man einfach auch offen aussprechen, der türkische Staat einen Staatsterror gegenüber der Bevölkerung von Rojava verübt. Ja? So, jetzt kommen wir zur letzten Invasion. Die letzte Invasion spielt sich jetzt gerade ab, 2025. Was ist passiert? Ihr erinnert euch, Idlib, Milizen, islamistische Milizen, gerne ehemalige Al-Qaida-Kämpfer und Al-Nusra-Front und IS-Kämpfer, und Freie Syrische Armee, die hier in Idlib sitzen, eng kontaktet und gefördert immer von der Türkei, die sich ja sowieso auch immer als islamfreundlich verkauft, und die Frau von Erdogan siehst du immer nur mit Kopftuch und ja, als gläubig und so weiter und so weiter. Ja? Und Erdogan träumt ja auch von einem großosmanischen Reich, also er hat da seine Finger drin und ist momentan sitzt gut im Sattel. Also hier diese Leute, die von Idlib ausrückten, die sind weiter eingerückt, zum Beispiel dann in das Gebiet von Aleppo. In Aleppo gibt es auch einen Stadtteil, der ist kurdisch und steht auch immer noch, jetzt auch noch unter militärischer Kontrolle der kurdischen Selbstverteidigungseinheiten. Dann sind die weiter vorgerückt, vor allem die SNA, die HTS-Leute sind hier vorgerückt gegen Assad-Regime, gegen Damaskus, und hat die Regimestrukturen übernommen bzw. zerschlagen. Hier unten wieder Libanon, hier seht ihr die besetzten Golanhöhen, von Israel besetzt. Hier unten sind die Drusen. Drusisches Gebiet ist auch eine spezielle Bevölkerungsgruppe, die da einmarschiert ist, beziehungsweise die Macht übernommen hat gegen das Assad-Regime, ihr Gebiet sozusagen übernommen hat. Und hier oben nach wie vor Rojava. Was sich ereignet hat, wie gesagt, diese HTS-Einheiten, die sich als gemäßigt geben, sind eher hier unten vorgerückt. Und die SNA, was ich vorhin schon angedeutet habe, die Syrische National Army, letztendlich Söldnertruppe von Erdogan-Regime, ist hier vorgerückt gegen die Grenzgebiete, in die damals die Leute von Afrin geflüchtet waren, Sheba, hier. Und hat wieder Hunderttausende von Menschen vor sich hergetrieben, wieder Leute, die mit nur Hemd und Hose geflohen sind, wieder Winter, wieder bitterkalt. Ihr seht hier zum Beispiel, dann, ihr erinnert euch, vorhin habe ich gesagt, in Minbij, da wo das Foto entstanden ist, dem IS abgerungen, vorher zu Rojava gehörend, dieses Gebiet wurde überrannt. Und es gab auch so einen Faktor, dass zum Beispiel arabische Selbstverteidigungseinheiten ein Stück weit, kann man sagen, übergelaufen sind zu den SNA-Truppen. Was eine besondere Problematik klar macht, ich habe ja vorhin gesagt, es ist nicht nur ein kurdisches Gebiet, sondern ein multiethnisches Gebiet, wo assyrische, aramäische Menschen wohnen, wo jesidische Leute wohnen, arabische Leute wohnen. Und die arabischen Leute sind vor allem hier in diesem Gebiet und hier angrenzend an den Euphrat, in den Gebieten um Deresor. Deresor liegt auch schon hier auf der Seite, ehemalig Assad-Regime, jetzt unter Kontrolle von der HTS. Dann ist der Euphrat, dann ist hier Raqqa. Raqqa liegt auf der Seite von Rojava. Das ist sozusagen die Grenzflussdemarkationslinie. Ja, hier oben ist der große Staudamm, der noch unter Kontrolle ist von Rojava. Also da dampft die Luft, da brennt die Luft dahingehend, dass hier, wie gesagt, diese islamistischen Hilfstruppen Erdogans weiter vorrücken, Minbij erobert haben, versuchen jetzt über den Staudamm hier weiter vorzudringen. Und zwar, hier liegt Kobane. Ihr seht jetzt unschwer, dazu muss man kein militärisches Genie sein. Das ist türkisch besetzt und kontrolliert. Das ist türkisch besetzt und kontrolliert. Hier wird es eng. Wenn die hier den Sack zumachen, dann ist Kobane sozusagen eingekesselt und dürfte verloren gehen. Also das ist natürlich eine Geschichte, die darf nicht passieren. Kobane hat jetzt nicht nur durch die Bevölkerung an sich, sondern auch durch seine Geschichte eine unheimliche Symbolkraft für die gesamte Situation da unten. Deshalb gibt es hier erbitterte Gefechte hier am Euphrat und die angreifenden Truppen dann zurzeit noch regelmäßig zurückgeschlagen. Das stellt sich so dar, dass inzwischen dann die Assad-Enklaven verschwunden sind. Also das ist jetzt komplett unter Kontrolle von der Selbstverwaltung und der SDF militärisch. Das ist alles jetzt, wie gesagt, Gebiet der neuen Machthaber, HTS, die sich als Präsidenten und Minister ausgerufen haben. In dem Fall sind es tatsächlich wieder wie gewohnt nur Männer. Ja, braucht man nicht gendern, es sind nur Männer, die da sich als neue Regierung etabliert haben in Damaskus. Das heißt, die Sache momentan ist ziemlich im Fluss. Erdogan jubelt, weil er natürlich Oberwasser hat mit seinen Hilfstruppen und hier die Selbstverwaltung von Rojava sehr stark in die Bedrängnis gerät. Warum Bedrängnis? Wenn da 100.000, 120.000 sind hier zum Beispiel wirklich allein aus Sheba geflohen, hier rüber, wenn da 120.000 Leute fliehen, dann müssen die natürlich untergebracht werden. Ja? Also diese Szenen hier, dass dann endlose Autokonvois laufen oder die Leute kommen mit einem Pferdekarren, wenn sie einen haben, oder einen Esel oder laufen zu Fuß. Ja. Mindestens 120.000 Leute kommen dann natürlich an in den Gebieten hier. Und die werden dann untergebracht, meinetwegen in Tapka, hier am Staudamm. Die werden in Raqqa untergebracht, die werden in Haseke untergebracht, die werden auch hier im Grenzgebiet irgendwie untergebracht. Da kollabiert jedes Mal das Sozialsystem. Also die Situation, hatte ich ja vorhin gezeigt, mit den wieder aufgebauten Krankenhäusern, es wird vorsichtig versucht, wieder eine Perspektive dem Land zu geben. Das heißt auch zum Beispiel das Schulsystem. Es ist so, dass die Schulen neu etabliert wurden. Dann hat man natürlich neue Schulkonzepte gemacht und hat nicht die Assad-Schulbücher da gelehrt, sondern natürlich die neue Bücher geschrieben für die Kinder in Rojava. Also es ist gewachsen, der Versuch einer Reorganisierung der sozialen Struktur, auch mit einem zarten Pflänzchen von Perspektive. Die Leute gehen. Die gehen natürlich, wenn die Kinder keine Perspektive haben, gehen die Familien. Es sind unheimlich viele Leute ja geflohen inzwischen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das Bild noch dabei war. In Syrien haben gelebt ursprünglich mal ca. 22 Millionen, davon ist die Hälfte geflohen. Ja. Die Hälfte ins Ausland, dann die andere Hälfte als Binnenvertriebene. Ja. Also das heißt, das ganze Land steht unter Druck. Ein großer Teil der Bevölkerung ist im Ausland. Über eine halbe Million Menschen, Zivilisten, sind gestorben in den Auseinandersetzungen. Und dann gibt es immer wieder diese Invasionen. Ja, und keiner macht was. Also die europäischen Regierungen schweigen zu diesen Invasionen und der soziale Druck ist enorm. Das heißt, man kann sagen, es gibt nicht nur diese Bombardements der Infrastruktur von Seiten des Erdogan-Regimes, sondern diese Invasionen führen dann auch natürlich immer zu einem Gebietsverlust. Aber sie führen auch zu einer enormen Belastung, zum Beispiel, muss man sich vorstellen, 100.000 Leute kommen da an. Und wo werden sie untergebracht? Entweder in Zeltstätten, was schwierig ist, die so schnell immer zu organisieren. Es ist kalt, Winter, die Leute frieren, es ist bitterkalt. Man denkt immer, irgendwie arabisches Land, da ist es immer irgendwie warm. Also ich habe noch nie so gefroren in meinem Leben wie in Rojava. Da liegt Schnee im Winter. Und die Heizungen sind beschissen. Das sind so kleine Ölöfchen, dir friert der Arsch ab. Ja? Und wenn du dann auch noch so ein Ölöfchen in einem Zelt hast, dann friert dir der Arsch doppelt ab. Also das ist alles kein Späßchen. Und die Leute werden untergebracht in Schulen. Das heißt, die Schulen, wenn du da Tausende von Kindern unterbringst oder die Familien, gibt es für die anderen Kinder, die davor zur Schule gingen, wieder keine Schule. Ja? Also das heißt, die Geflohenen werden auch als Waffe eingesetzt, muss man ganz klar sagen, vom Erdogan-Regime, um die Selbstverwaltung von Rojava massiv unter Druck zu setzen. Das ist momentan die gegenwärtige Situation. Die Kämpfe gehen weiter. Ihr seht hier einen Angriff auf einen Rettungswagen, der dann ausgebrannt ist. Gott sei Dank niemand verletzt und niemand gestorben bei dem Angriff. Das ist in der Nähe vom Tischrin-Staudamm, also am Euphrat, der verteidigt wird jetzt gegen die anrückenden SNA-Truppen. Und dazu gibt es natürlich noch ein weiteres Problem. Ich habe vorhin gesagt, der IS ist militärisch geschlagen im Jahre 2017, ungefähr Ende 2017, auch mit US-amerikanischer Unterstützung. Tausende von IS-Kämpfern sitzen im Knast in Haseke. Also ich hatte Gelegenheit, da mal drin zu sein, dass die Bedingungen sind auch jetzt als Knast nicht besonders schön. Also nicht, dass mir jetzt IS-Kämpfer leid tun oder sowas, aber man kann das auch nicht machen. Die haben alle kein Verfahren, sind teilweise Jugendliche, die da sitzen, also Männer. Der Knastkomplex ist sehr groß, die sitzen in Gemeinschaftszellen, die Knastbedingungen sind beschissen, muss man auch sagen. Die Selbstverwaltung von Rojava versucht seit Jahren, dass zumindest die internationalen IS-Kämpfer aus diesem Knast rausgeholt werden und in ihren Heimatländern abgeurteilt werden oder dass es zumindest mal internationale Gerichte gibt, die vielleicht dann auch mal die Leute begutachten, dann bemüht sie sich, die Jugendlichen rauszuholen aus dem Knast und zu resozialisieren sozusagen, wobei man sagen muss, es ist enorm schwierig, weil diese IS-Leute sind unglaublich fanatisiert. Also wer mit denen mal zu tun hatte, habt ihr jetzt kein Bild, aber ihr müsst euch vorstellen, jemand kommt mit mehreren Schussverletzungen, wird mir auf den Tisch gelegt, man macht eine Notfallversorgung und dann das Letzte, was der sagt, die Krankenschwester fasst mich nicht an. Ich will von der kurdischen Krankenschwester nicht berührt werden. Ja, die ist nicht sauber. Also die ist religiös unrein. Ne? Das hat sich dann zwar erledigt, wenn man eine Narkose macht, hört er auch auf zu reden, diesen Scheiß, aber das ist alles nicht lustig. Also diese Leute sitzen zu Tausenden im Knast, sind nach wie vor hochgefährlich. Es gab vor 2,5 Jahren einen Knastaufstand in Hasekee, der hat über 100 Leuten das Leben gekostet, weil die sofort ihre Bewacher umgebracht haben, haben sich die Kalaschnikows angeeignet und haben um sich geschossen und konnten auch nur durch einen riesen Militäreinsatz wieder in die Knie gezwungen werden. Die Türkei forciert diese ganze Sache im Hintergrund mit, ja, und diese IS-Leute, die warten nur drauf. Die warten nur drauf, dass diese islamistischen Milizen, die jetzt in Damaskus sitzen und die neue Regierung ausgerufen haben, dass sie in das Gebiet kommen, weil die sich natürlich ausrechnen, dass sie dann freikommen. Ja. Dann haben wir das Camp Al-Hol, das wir vielleicht schon mal gehört haben. Das eine oder andere Mal kommt das durch die Medien, weil in Camp Al-Hol sitzen aber Tausende von Menschen ein, die Familienangehörige sind von IS-Kämpfern. Das heißt, auch damals, als wir in Raqqa waren und die IS-Kämpfer hatten sozusagen immer ihren Tross dabei. Das heißt, die Männer waren an der Front und dahinter gab es aber Frauen und eine Anzahl Kinder. Das heißt, man hat es nicht nur mit diesen kämpfenden fanatischen Männern zu tun, sondern auch mit total fanatisierten Frauen, die weitgehend untergebracht sind hier in diesem Camp Al-Hol. Das ist ein Bild von Jahr 2019. Das Camp ist ursprünglich gemacht, sehr alt, also das gibt es schon sehr lange und ursprünglich waren da auch keine IS-Leute, sondern einfach Geflüchtete vom Irakkrieg untergebracht und das war ursprünglich konzipiert für 20.000 Menschen. In der Hochzeit habe ich gesehen, waren wir da waren 65.000 Leute dort. Also 65.000 Leute in einem Wüstencamp, das ist eine Art Savanne oder Steppe oder im Sommer ist dann Wüste, weil da nichts mehr wächst. Mit Zäunen drumherum, man kann da zwar raus, wenn man wirklich das versucht, aber die sind dort interniert. Also die dürfen nicht mit ohne Genehmigung das Lager verlassen, diese Leute. Und ihr seht hier so ein Bild aus Al-Hol Camp, ihr seht hier die IS-Frauen, alle tief verschleiert, und zwar wirklich tief verschleiert. Das heißt, die haben im Sommer bei 30, 40 Grad im Schatten, haben die Handschuhe bis zum Ellenbogen, und stecken auch ihre kleinen Mädchen, sobald die irgendwie halbwegs laufen können. 8-9-Jährige werden sofort in Vollverschleierung gesteckt. Und Vollverschleierung heißt dort auch nur ein Sichtschlitz und manchmal noch mit Gasenetz, völlig dicht. Ja. Also das nur als äußerer Ausdruck von der ideologischen Einstellung. Al-Hol Camp ist eine Brutstätte der IS-Ideologie immer noch. Deshalb versucht man auch dort Leute rauszuholen, zu dezentralisieren, aber ist enorm schwierig, weil nach wie vor gefährlich. Man findet immer wieder Leichen in der Kanalisation von Al-Hol, weil diese Frauen haben dort innerhalb des Camps eine Art Regime errichtet. Und wer nicht auf Linie ist, oder auch, man vermutet auch gelegentlich, noch versklavte IS-Sklavinnen dort im Camp, werden die umgebracht, wenn da irgendwas ist. Also ich erzähle hier keine Storys, 1:1 nur so passiert. Ja. Dann manche von euch können das vielleicht an das Bild erinnern, das zeige ich immer gerne. Das ist ein Bild aus dem Jahre 2016, glaube ich, nee, oder 2017, genau. Nachdem Raqqa zurückerobert wurde vom IS, kamen die Frauen dahin. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht tut sich was. Sowas wie eine soziale Auseinandersetzung oder eine politische Auseinandersetzung. Ihr seht hier, also ihr seht es nicht, aber ihr könnt es hören, ich beschreibe es euch, eine Frau vom IS, tief verschleiert mit ihrem Baby in der Sanitätsstation des kurdischen Roten Halbmonds. Und unverschleiert hier zum Beispiel die kurdische Pflegerin und Sanitäterin. Ich habe damals immer gedacht, es findet sowas statt wie eine Aufweichung und ein Lernprozess, dass sie sagen, okay, emanzipative Sachen sind vielleicht auch für uns was, könnte überschwappen, diese Leute können sich verändern. Also ich habe mich da getäuscht. Ich bin damals noch sozusagen durchs Camp, konnte man damals noch laufen. Heutzutage wirst du zumindest in bestimmten Teilen dieses großen Camps, vor allem in dem Teil, wo die ausländischen Frauen untergebracht sind, also die nicht aus Syrien und dem Irak sind, sondern aus Zentraleuropa, da sind ein paar Tausend sitzen da noch drin, schmeißen mit Steinen oder die erschlagen dich, wenn sie dich erwischen. Also inzwischen ist es auch den Leuten von der Campverwaltung nur möglich und auch den Sanitätsstationen nur möglich, da zu existieren unter Waffenbewachung. Ja, also du wirst erschlagen dort, wenn du irgendwie da durchgehen willst. Die Situation ist enorm angespannt Und wie gesagt, das ist auch eine Geschichte. Es geht also nicht nur um die Bedrohung von Rojava als Struktur, sondern es geht auch um die Verantwortung gegenüber diesen autoritären Mustern des IS. Und das ist natürlich etwas, was immer wieder in der Öffentlichkeit problematisiert wird. Und die Selbstverwaltung und die SDF-Leute sagen immer, wir haben hier Riesenverantwortung, lassen uns nicht alleine. Oder wenn wir uns weiter verteidigen müssen gegen die Türkei, dann können wir diese Leute nicht mehr bewachen. Das ist eine durchaus realistische Geschichte. Das ist keine Luftnummer. Ich habe mich zum Beispiel geärgert, in einem der letzten Spiegel-Ausgaben gab es einen Artikel Phantom-IS. Da war irgendein Reporter unterwegs, der ist da in der Region rumgefahren und behauptet tatsächlich, den IS gäbe es so gar nicht mehr als Struktur. Also ich habe da ganz andere Erfahrungen. Es gibt jede Menge Schläferzellen in den angrenzenden Gebieten. Es gibt in den arabischen Städten, wie zum Beispiel Raqqa, merkst du schon von der Atmosphäre, dass der IS immer noch einen großen Einfluss hatte. Also gerade arabische Bevölkerung konnte mit IS durchaus etwas anfangen. Es ist ja nicht so, das ist ähnlich wie im Deutschen Reich. Es ist ja nicht so, dass es die Nazis ein Zwangssystem waren. Nein, sie wurden ja unterstützt von der Mehrheit der Bevölkerung. Die fanden es ja klasse. Ja, die fanden es ja super gut, wenn man andere Minderheiten, ob das jetzt in dem Fall bei den Nazis jüdische Menschen waren oder andere Minderheiten, wenn man die umbrachte oder zumindest verschwanden oder man konnte sich die Güter von denen aneignen. Genau dasselbe hat der IS gemacht. Er hat die eigenen Leute zur überlegenen Kultur erklärt mit Herrschaftsanspruch. Also das heißt natürlich, wenn du dann zu der arabischen Community mit einer gewissen Affinität dazu schon gehörst, dann gesagt bekommst, ja, du kriegst jetzt auch das Recht, hier eine Sklavin zu halten. Manchen Leuten gefällt das. Ja, das hat was, so eine kleine Sklavin. Ja, als Putzhilfe mindestens mal oder zu Schlimmerem. Ja, das ist genau die Situation. Die kapiert keiner. Ja, die kapiert keiner und die Leute, die Selbstverwaltung hat diese ganzen Probleme an der Backe. Ja, die hat jetzt einen Regierungswechsel. Ich will mal ein aktuelles Beispiel sagen. Ich war eine Konferenz von der GIZ in Berlin, also Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Da hat dann die Ministerin, früher hieß das Entwicklungshilfeministerium, ja, hatte jetzt auf den letzten Metern der Regierungsexistenz gesagt, okay, 15 Millionen, also eigentlich ein Scherzbetrag, 15 Millionen dann von der GIZ zur Verfügung gestellt für Krankenhauspartnerschaften. Krankenhäuser in Deutschland sollten Partnerschaften machen zu syrischen Krankenhäusern im Rahmen von Wiederaufbau und gesellschaftlicher Reorganisierung. 15 Millionen sind Tropfen auf dem heißen Stein, muss man sagen. Ja. Dann waren wir da mit also Leuten, die Rojava unterstützen, und dann waren natürlich auch jede Menge Kolleginnen und Kollegen da aus Damaskus und in anderen Regionen. Und dann ging es die ganze Zeit darum, wie gut es ist, dass das Assad-Regime weg wäre und jetzt wäre Zukunftsperspektive und man könnte jetzt gucken, dass man sich gegenseitig unter die Arme greift und respektvoll miteinander umgeht und jetzt wäre der Weg endlich wieder offen, weil das Assad-Regime weg ist. Die ganze Zeit ging es darum, dass dann irgendwann der Kragen geplatzt war, da waren ca. 300 Leute da und ich habe es dann irgendwann nicht mehr ausgehalten, bin dann aufgestanden und habe gesagt, also wir müssen jetzt mal was klarstellen, das hat überhaupt keine reale Hintergrund, wenn wir nicht mal hier auch benennen, dass in Rojava, in Nordostsyrien, weiter Krieg ist. Es ist kein Zuckerschlecken und die Abwesenheit des Assad-Regimes hat noch nicht dazu geführt, dass in allen Landesteilen wirklich eine gesellschaftliche, politische Perspektive existiert. Ja? Also der Elefant im Raum war das Erdogan-Regime, war die Türkei. Ja? Und dann wurde von unserer Seite gesagt, also ich habe dann gesagt, es muss wirklich Frieden einkehren dort, um überhaupt eine gesellschaftliche Reorganisierung wirklich vorantreiben zu können, müssen die Bombardements aufhören. Tosender Applaus, ich sage das jetzt nicht, um einen Schulterklopfer zu kriegen, aber ich war überrascht, weil so viele Leute auch da waren von der Region Damaskus. Ich wusste nicht, wie die Kollegen drauf sind, ob die nicht vielleicht auch mit HTS oder SNA sympathisieren. Nein, Riesenapplaus. Die Ministerin war gezwungen, dann auch zu sagen, ja, das ist natürlich richtig, diese Bemerkung, und es muss Frieden einkehren. Aber ich will damit nochmal sagen, wie schwer die sich tun, die Regierungsleute, in der Auseinandersetzung, wo die Türkei irgendeine Rolle spielt. Das will keiner ran, nach wie vor nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Also das, dann kommen wir letztendlich dazu, was können wir machen? Und um das nicht so stehen zu lassen, als ob alles ganz fürchterlich düster wäre, zeige ich euch jetzt wenigstens noch mal ein paar positive Bilder. Also es ist durchaus auch noch so, dass Projekte aufgebaut werden. Ja, also das ist jetzt auch ein Bild aus Kamischlo, da wo dieser Bombardement auf dieses Umspannwerk war. Da seht ihr zum Beispiel eine neu aufgebaute, die gibt es jetzt schon ein paar Jahre von der Gesundheitsselbstverwaltung, jetzt nicht von Herrn Vasseur, Herz-Augen-Klinik. Also die ist relativ gut ausgestattet, da sind Computertomographen drin und OP-Säle. Es fehlt manchmal an Fachpersonal, ja, weil viele halt ins Ausland geflohen sind. Das ist also, wie gesagt, diese neue Herz-Augen-Klinik. Aber auch hier ein Beispiel. Ich habe einen guten Bekannten gehabt, mit dem ich bei meinem letzten Besuch eng zusammengearbeitet habe, ein paar Gespräche hatte. Dieser Bekannte war ein, wie soll man das sagen, ein ehemaliger Kämpfer, der hat ein Bein, schon ein Holzbein gehabt, also Prothetik, war aber ein relativ prominenter Mensch. Und der ist jetzt vor ungefähr 2 Monaten im Eingangsbereich dieses Krankenhauses von der Rakete, von der Drohne angegriffen worden und ermordet worden. Also die Leute suchen sich auch, sagen wir mal, prominentere Leute raus von der Selbstverwaltung, ja, oder ehemalige Kämpfer, die in Kandilbergen eine gewisse Bekanntheit hatten, von PKK oder wie auch immer, die leben gefährlich. Im Eingangsbereich, andere Leute sind verletzt worden, und kommt, ihr hört nichts, ihr seht nichts, die Drohne ist unhörbar in hoher Höhe, dann kommt eine Rakete und dann bist du tot. Ja, ich habe bei meinem letzten Aufenthalt in der Straße, wo ich gewohnt habe, habe ich auch Autobrennen sehen, wo sie das Auto bombardiert haben. Und man weiß auch nie, wann trifft es einen selber oder bist du selber schon auf der Liste. Ja, also man weiß es nicht. Ja. Hier seht ihr ein anderes Bauprojekt, eine Krebs- und Verbrennungsklinik in Kamischlo. Das ist ein Gebäude, das ist direkt hinter dem Verwaltungsgebäude vom kurdischen Roten Halbmond. Das sind sozusagen ein Projekt, wo 2 Ambulanzen und stationäre Betten entstehen sollen. Einmal Brustkrebsbehandlung bei Frauen. Da seht ihr dann hier so Mammographie. Und ein Stockwerk höher soll halt die Abteilung für schwer Brandverletzte installiert werden. Da fehlt zum Beispiel jetzt noch an Spezial ausgebildetem Fachpersonal, aber das Krankenhaus ist soweit, steht jetzt schon da. Ja. Also es tut sich auch was Positives, da sind wir dran. Und das sind auch Sachen, wo man sagt, die gilt es zu unterstützen. Also es ist nicht nur blankes Elend oder es liegt nicht nur alles in Trümmern, aber es ist beides da. Auf der einen Seite große Fluchtbewegung und die wenige Infrastruktur, die wieder aufgebaut wurde, ist schon wieder bedroht durch halt, wie gesagt, Unterbringung von Geflohenen, aber es gibt auch solche Projekte, wo man sagen kann, wir versuchen da Bewegung reinzukriegen. Wir haben natürlich dann auch begrüßt, dass es diese Klinikpartnerschaften geben soll. Warum nicht? Ja, also wenn zum Beispiel, es gibt sehr viele syrische Ärzte und Ärztinnen, die ins Ausland gegangen sind, die inzwischen hier arbeiten. Und man kann natürlich jetzt nicht sagen, geht jetzt wieder zurück, die sind hier geankert, die haben ihre Kinder gekriegt, die Kinder sprechen mehr Deutsch als Arabisch oder Kurdisch, die werden nicht gehen, aber sie können dann zum Beispiel so eine Klinikpartnerschaft forcieren oder können Fernunterricht machen oder irgendwie eine solidarische Unterstützung machen. Also ihr seht, die ganze Lage ist hochkomplex. Ja. Auch ein Symbolbild, also ich sage immer, entgegen der gesellschaftlichen Diskussion, die wir jetzt auch wieder forciert haben, also so Leute wie CDU-Politiker, die am Tag, wo das Assad-Regime gestürzt wurde, schon gesagt haben, ja prima, dann können die morgen alle abreisen. Ja, also die Bedingungen, es ist Krieg in den Teilen. Das Land ist kaputt, es ist zerstört. Also zu sagen, die Leute sollen abreisen, ist völlig irreal und völlig grotesk. Abgesehen davon, dass die neuen Machthaber, wie gesagt, auch Al-Qaida-nahe Islamisten zumindest mal waren. Vielleicht nochmal ein Unterschied. Also wie ich sage ja, also mein Credo ist immer Fluchtursachen bekämpfen und nicht die Geflohenen. Da sind wir uns ja wohl einig hier in unseren Kreisen. Das vermisse ich immer in den öffentlichen Auftritten, in den Fernsehdiskussionen. Die Leute reden immer nur über Geflohene, reden nie über die Fluchtursachen, nie. Du hörst nie etwas, warum die Leute gehen. Und die gehen nicht wegen der Stütze, die es hier gibt. Ja? Also Tausende von Toten im Mittelmeer, brauche ich euch nicht erzählen, wisst ihr selbst, ja? Hohe Risiken auf der Strecke zu bleiben, zu fliehen. Die Leute fliehen, weil sie existenzielle Not haben. Die fliehen vor Krieg, die fliehen vor Vergewaltigung, die fliehen vor Dürre, die fliehen entweder, wenn sie nicht aus dem Kriegsgebiet kommen, vor der Klimakatastrophe. Ja, und ich sage dann immer den Leuten, mit denen ich dann diskutiere, sage ich immer, wenn du Familie hast und deine Wasserquellen vertrocknen, dein Vieh geht kaputt, dann gehst du. Ja, und du schickst, wenn du im Zweifel schickst du, wenn du nicht genügend Geld hast für alle, schickst du deinen ältesten und stärksten Sohn. Ist doch klar, würde ich auch machen. Ja. Und dann kommen die allmählich auf den Trichter und dann sage ich meistens noch, wo nimmst du eigentlich oder wo nehmt ihr die Arroganz her zu sagen, wir sichern hier die Grenzen von Zentraleuropa, mit welchem Recht denn? Das ist reiner Zufall, wo man geboren wird. Du könntest genauso gut in der Sahelzone geboren werden. Ja, und dann Arsch geleckt. Ja, paar Kilometer weiter bist du am Arsch. Ja? Wir haben Glück, dass wir hier leben. Ja? Reiner Zufall. Dann kommen die Leute manchmal so ein bisschen ins Nachdenken. Also, das ist die letzte Folie. Ihr seht jetzt momentan den Ist-Zustand. Das hier unten ist noch eine Militäreinheit der USA mit einem angrenzenden Gebiet, weil ja immer auch IS-Zone ist. Das heißt, hier oben gibt es noch amerikanische Einheiten. Das ganze Gebiet ist unter Kontrolle von der SDF momentan. Das ist unter Kontrolle der Türkei und der islamistischen Hilfstruppen. Es gibt einen leichten Unterschied zwischen der HTS, also Jolani, wie der jetzt heißt, der neue Präsident, der sich da ausgerufen hat, sogenannte gemäßigte Islamisten. Das heißt, es war, um das mal dann auf den Realitätsgehalt zu überprüfen, und dann komme ich auch zum Ende, als die Leute hier geflohen sind vor den Angriffen der SNA, der türkeinahen Miliz, ja, gab es Gespräche zwischen der Selbstverwaltung und der HTS, die dann gesagt hat, okay, ihr könnt über bestimmte Fluchtrouten, könnt ihr fliehen. Also wir werden nicht angreifen. Und es gab bis jetzt noch keine militärischen Auseinandersetzungen von der HTS, also diesen gemäßigt geltenden Milizen, die jetzt in Damaskus sitzen, und den Selbstverwaltungseinheiten der von Rojava, gab es bis jetzt noch keine militärischen Scharmützel. Es gibt allerdings dauernd, wie gesagt, die militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Hilfstruppe der Türkei, der SNA, der syrischen Nationalen Armee, die wirklich schlimme Finger sind und die jetzt hier ablaufen. Das ist die Ist-Situation. Und jetzt ist die Frage, was passiert nach der Intronisierung von Trump? Also nicht, dass ihr da einen Eindruck habt, ich wäre jetzt hier ein großer Freund von US-amerikanischem Militär, überhaupt nicht. Also ich war 89 war ich in den Guerilla-Gebieten von Salvador, da wurden die Leute, die ich da unterstützt habe, massiv bombardiert von der salvadorianischen Nationalen Armee, die direkt unterstützt wurde vom US-Militär. Ja, also ich habe ein gerüttelt Maß an Negativerfahrung, aber ich habe da unten, wie gesagt, auch amerikanische Soldaten kennengelernt, die gesagt haben, wir sind hier, weil wir gegen diese totalitären Leute vom IS kämpfen und die kurdischen Leute sind die besten Leute, die uns hier zur Seite gestanden haben, beziehungsweise umgekehrt. Und die kurdischen Leute sagen das auch. Also das heißt, da gibt es eine veränderte Situation, die nicht der Regel des imperialen USA in Reinkultur entspricht, sondern da ist etwas Absonderliches passiert, lasst mich so ausdrücken, etwas Bizarres, also man ist es einfach nicht gewohnt. Infolgedessen muss man fürchten, und ich sage deshalb fürchten, bezogen auf Syrien, dass Trump die letzten Truppen abzieht. Und das würde bedeuten, eine veränderte Situation gegenüber den inhaftierten IS-Leuten, eine veränderte Situation in Bezug auf Waffenlieferungen, die natürlich kommen von den Amerikanern an die Selbstverteidigungseinheiten, eine veränderte Unterstützungssituation, was den, wie soll man sagen, Cashflow anbelangt, die finanzielle Unterstützung.
Jetzt schon?
Ja. Dadurch, dass USAID storniert worden ist, du sagst es, ja, also die Hilfsprogramme der US-Regierung weltweit, allerdings nicht nur dort, gab es einen sofortigen Zusammenbruch von gigantischen Versorgungsmechanismen weltweit gegenüber Sozialprojekten. Weil die Gelder sind von einem auf den anderen Moment gestoppt worden. Also bei dieser Konferenz in Berlin haben Leute wirklich gesagt, das hat so bizarre Formen angenommen, ich weiß jetzt nicht, ob die übertrieben haben, dass Kinder, die gerade geimpft wurden, finanziert von USAID, dass die dann während der Impfung abgebrochen haben, weil die Order kam von Washington, Hilfsprogramm einstellen, und zwar ad hoc einstellen. Das heißt, da waren die Kinder dann geimpft, die wurden nicht mehr geimpft. Ja, also die Auswirkungen dieser Intronisierung von Trump sind jetzt schon katastrophal, ja, alleine was humanitäre Projekte anbelangt, und hätten unabsehbare Folgen, wenn die paar verbliebenen US-Truppen abgezogen werden würden, weil sie natürlich eine gewisse, sagen wir mal, ja, ich nenne mal das Beispiel, als jetzt die Türkei gedroht hat, jetzt Kobane anzugreifen. Also hier drüben gab es Truppenmassierungen auf der türkischen Grenze. Von hier rückte die SNA vor. Ja, das Gebiet ist ja auch schon invasiert. Das heißt, das ist hier brandgefährlich. Da gab es dann Truppenbewegungen, dass US-amerikanische Militärkonvois eingerückt sind nach Kobane, um zu sagen, also stopp, mach halblang. Ja, also sowas gibt es. Und man muss leider feststellen, sowas ist notwendig, weil sonst das Projekt Rojava mit allen Widersprüchen, die es dort gibt, kann man vielleicht jetzt in der Diskussion noch erörtern, warum ich das immer so betone, dass das stark gefährdet ist. Ja? Und warum betone ich das immer? Wie gesagt, ihr kennt ja die gesellschaftlichen Ziele von Rojava, die sind ja inzwischen weitgehend bekannt, Männer, Frauen gleichberechtigt, Kommunalisierung, flache Hierarchien angestrebt, Selbstverwaltung, gemischte Ökonomie zum Beispiel, also dass es Genossenschaften geben kann, es gibt Kollektive, aber du darfst auch deine privaten Laden weiterführen, also dieser Händler, den ich euch vorhin gezeigt habe, da in Raqqa, der ist jetzt nicht im Händlerkollektiv zwangsweise, wie in der Sowjetunion und der Stalin, wo du dann zwangskollektiviert wurdest, was wir ja also auch nicht wollen, sondern es geht ja um Selbstverwaltung oder eigene Entscheidungsressourcen. Ja. All das ist dort ansatzweise im Einsatz mit Einschränkungen, weil wir haben in Rojava natürlich eine Gesellschaft im Umbruch, die erst wenige Jahre im Aufbau ist. Ja, und ein gesellschaftliches Modell mit diesen emanzipativen Ansprüchen, das ist nicht etwas, was man entscheidet und morgen gibt es dann. Ja, sondern die Strukturen treffen ja auch dort auf gewachsene, alte, patriarchale Strukturen, die Familienclans, die es dort auch gibt, die hinken dem teilweise hinterher oder die Gleichberechtigung von Männern und Frauen wird auch von alten Patriarchen natürlich nicht gerade gelobpreist, sondern kritisch begutachtet. Oder es gibt zum Beispiel auch eine ganze Menge gesellschaftliche Verwerfungen, wo die neuen gesellschaftlichen Ansätze an die alten moralischen Grenzen stoßen. Also da könnte ich noch eine ganze Menge Beispiele erzählen. Es ist schwierig und es ist auch nicht alles basisdemokratisch organisiert. Zum Beispiel die militärischen Strukturen der Selbstverteidigungskräfte unterliegen eher militärischen Regeln. Man kann dort Kritik üben und man kann dort auch die Vorgesetzten entsprechend kritisieren. Also das unterscheidet das von zentraleuropäischen Militärs. Aber es ist zum Beispiel nicht diese basisdemokratische Struktur, die in der Zivilgesellschaft da ist. Also das würde wahrscheinlich den Rahmen heute Abend sprengen, um das jetzt noch ins Detail zu beleuchten. Wenn es da Fragen oder Kommentare oder Anmerkungen gibt, können wir gerne machen. Immer wenn ich in anarchistischen Kreisen einen Vortrag halte, sind manche Leute so ein bisschen überrascht. Habe schon erlebt vor ein paar Jahren, dass ich irgendwo einen Vortrag gehalten habe. Dann haben die gesagt, ach, das ist ja so ein bisschen das Land, wo Milch und Honig fließen. Da gibt es ja Freiheit ohne Ende und keine Polizei und keine Gewaltstrukturen. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Es gibt eine Polizei und die ist durchaus auch deftig. Also ich würde niemand empfehlen, in Rojava zum Beispiel in eine Asai-Schwurntrolle reinzufahren und dann irgendwie so ein bisschen respektlos die Füße aufs Armaturenbrett zu legen. Dann kannst du dir schon mal einen Anschluss einfangen, weil die sagen dann auch, also hallo, ja, wir sind die Polizei, was ist so ein respektloses Auftreten. Also das ist nur ein kleines Detail, ein Schmankerl. Ja. Also das heißt, wir haben aber dort eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, wo es wirklich auf der einen Seite darum geht, und das ist wirklich, das wird gelebt. Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist dort existent und berührt mich immer zutiefst aufs Größte. Ja, also ich werde nie vergessen, diese Aufnahmen da in Raqqa, wo der Schwerverletzte da lag, erinnert euch, da hieß es irgendwann von Dilgesh, der jetzt der Vorsitzende ist, sagt, morgen kommt meine Schwester zu Besuch in unserem TSP, in unserem Traumapoint. Und ich sage, ja super, stell dir doch mal deine Schwester vor und dann bin ich gespannt, deine Familie und so weiter. Dann kam am nächsten Tag, kam eine Frau, nicht groß, nicht klein, so ging mir so bis hier zur Brustwarze ungefähr, kam dann an in Begleitung von zwei anderen Frauen und noch zwei Männer waren dabei, also fünf Leute, haben keine Niran-Abzeichen dort. Ja? Und dann habe ich gemerkt, irgendwas ist komisch, weil die waren alle so respektvoll und waren leise und dann wurde die so irgendwie besonders begutachtet. Und war das die Schwester von Dilgesh, war die Oberkommandierende in Raqqa. Eine Frau. Da kannst du hier lange danach suchen. Ja? Also das heißt, die Besetzung der Posten mit Männern und Frauen ist real. Führt aber natürlich bei den Leuten, die konservativ eingestellt sind, ältere Generationen, das kennt ihr auch von hier, wenn solche gesellschaftlichen Veränderungen kommen, gibt es immer Reibungsverluste. Ja? Und die sind natürlich auch hochspannend, aber es gibt diese Auseinandersetzung und die ist gut. Ja? Und all das, wie gesagt, ist jetzt gefährdet, mehr gefährdet denn je. Also ich muss sagen, ich hatte jahrelang immer das Gefühl, es geht voran. Also vor allem in der Auseinandersetzung, und die war wirklich blutig, wo gegen den IS gekämpft wurde. Und du hast trotzdem das Gefühl gehabt, wir haben Oberwasser. Der IS wird weniger und das Gebiet wird größer, die Selbstverwaltung wird besser, die Strukturen werden besser, die internationale Anerkennung und der Respekt wachsen. Und es war aber rum, als der erst besiegt war. Da hat sich niemand mehr dafür interessiert, für die Leute, die da den Kopf hingehalten haben. Ja.
Und dann konnte die Türkei
interessieren. Exakt. Und dann hatte die Türkei Oberwasser und seitdem ist dieses Gebiet in Bedrängnis. Und das ist natürlich dann auch die Frage, was können wir tun? Aber dann würde ich gerne Diskussion jetzt aufmachen. Ich danke euch für die Geduld.
Wir sagen Antifa, international, die Bomben fahren auf Rojava, gemeint sind wir alle Antifa. International, die Bomben fahren auf Rojava, gemeint sind wir alle. Sie reden von Sicherheit, wenn sie die Hoffnung bombardieren. Die deutsche Medienlandschaft schweigt, Rüstungsfirmen profitieren. Es sind auch du und ich gemeint, Schweigen nicht mehr tolerieren. Weil sich sicher zeigt, wir dürfen nicht verlieren. Denn dieser Kampf schützt heute Tausenden das Leben. Und sie reden von Terror, wo wir vom Widerstand reden. Widerstand gegen Faschos, einen Genozid. Widerstand muss mehr sein als nur Soli-Party-Hedo-Shit. Lasst uns alles geben, es geht hier um das Leben. Und da muss ein Aufschrei sein, nur Worte sind zu wenig. Brechen wir das Schweigen, Doppelmoral schäbig. Deutsche Waffen, deutsches Geld, böses Deutschland schändlich. Und du dealst mit den Mördern unserer Leute. Klar nehmen wir das persönlich, unsere Hoffnung ungebrochen, unsere Wut unversöhnlich, gestern, heute. Wir zeigen die Flaggen und die Farben einfach doch, denn Rojava ist nicht allein, das lässt sich nicht verhindern. Tragt es in die Welt und erzählt es euren Kindern. Rojava ist Zukunft, Rojava ist nicht allein. Wohin ihr euch auch wendet, wird Widerstand sein. Wir sagen Antifa, international, die Bomben fallen auf Rojava, gemeint sind wir alle. Wer hält Erdogan den Rücken frei? Lass Deutschland in den Rücken fallen. Das ist der Kampf für die Menschlichkeit, erinnert euch an Schengal. Antifa, Antifa, international, gemeinsam gegen den Faschismus, entschlossen radikal. Sucht in den Bergen, wir sind längst schon überall. Von Rojava und Revolution, von Zukunft als Leuchten an dem Horizont einer Gesellschaft, die Gemeinschaft gegen Staat und Macht stellt, wo die Frau organisiert, das Patriarchat in Schach hält, wo die Zukunft in den eigenen Händen liegt, im Selbermachen. So vieles entsteht, von dem alle lernen jeden Tag, denn was die Freundinnen in Rojava jeden Tag bauen, so nah an unserer Utopie, nur dort kein Tagraum. Solidarische Kommunen, widerständige Gemeinden stehen zusammen, hier und überall mit Freundinnen und Freunden. Schaut auf die Revolution, schaut euch an, was da so geht. Schaut auf for Freedom, YPG und YPG. Weil Rojava für Hoffnung auf eine andere Welt steht, stehen wir für den Frieden, schicken Solidarität. Wir sagen Antifa, international, die Bomben fallen auf Rojava, gemeint sind wir alle. Wer hält Erdogan den Rücken frei? Lass Deutschland in den Rücken fallen. Das ist der Kampf für die Menschlichkeit, erinnert euch an Schengal. Antifa, Antifa, international, gemeinsam gegen den Faschismus, entschlossen radikal. Sucht in den Bergen, wir sind längst schon überall. Wir sagen danke, danke, Galax Bars, für den Kampf, für die Kraft, für Gedanken, für die Hoffnung, für die Opfer, Widerstand. Für die Hoffnung, die er in die Welt schickt, den Mut und die Entschlossenheit, die eines Tages siegt. Und wir hoffen, dass wir uns irgendwann im Frieden sehen. Vergesst nicht, dass wir von Herzen hinter euch stehen. Entschlossen, dass wir uns irgendwann im Frieden sehen. Vergesst nicht, dass wir von Herzen hinter euch stehen. Solidarität, Biji, Biji, YPG. Solidarität, Bachwadana, Afrime. Solidarität, Biji, Biji, YPG. Solidarität, Bachwadana, GLA. Wir sagen Antifa, international. Die Bomben fallen auf Rojava, gemeint sind wir alle. Wer hält Erdogan den Rücken frei? Lass Deutschland in den Rücken fallen. Das ist der Kampf für die Menschlichkeit, erinnert euch an Schengal. Antifa, Antifa, international, gemeinsam gegen den Faschismus, entschlossen radikal.